Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Macht in der katholischen Kirche, die ist ziemlich eindeutig verteilt. Sie liegt, wenn wir mal auf die einzelnen Diözesen schauen, ziemlich klar bei den Bischöfen. Und der synodale Weg in Deutschland, der hat es offenbar nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Denn auch wenn dort diese zentralisierte Macht als Problem erkannt wird, die Satzung des synodalen Wegs, die erkennt weiter die Macht der Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz an. Ohne deren mindestens 2/3 Zustimmung werden Grundsatztexte nicht verabschiedet. Und man konnte das in der Praxis erleben, vor gut 2 Wochen auf der Vollversammlung des synodalen Wegs in Frankfurt. Der Theologe Thomas Hanstein arbeitet als Coach, war in einem früheren Berufsleben Bischofsreferent und Diakon, wobei er sich aus letzterer Tätigkeit aus Gewissensgründen freistellen ließ. Gemeinsam mit 2 anderen hat er nun ein Buch veröffentlicht über die Machtausübung in der katholischen Kirche. Und das ist jetzt keine politikwissenschaftliche Studie geworden. Es ist eine Sammlung von Berichten von Betroffenen. Betroffenen eben jener Machtausübung. Heillose Macht, so der Titel. Und mit Thomas Hanstein habe ich vor der Sendung gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, das Abstimmungsverhalten der Bischöfe beim Grundsatzpapier zur Sexualmoral. Welches Verständnis von Macht und Machtausübung spiegelt sich da wider?
Ja, im Prinzip wollte der Kairos offensichtlich, dass beides zusammenfiel. Unsere Buchvorstellung Heillose Macht von der Kultur der Angst im kirchlichen Dienst war am selben Tag, also an dem Montag nach der Synodalversammlung, zeitgleich mit dem Desaster in der Bischofskonferenz. Das heißt, hier wurde das Machtregister gezogen, hier wurde die Angsttaste gedrückt. Im Prinzip haben die Herren Bischöfe ja Werbung für dieses Buch gemacht. Sie haben den Titel bestätigt und gezeigt, was heillose Macht im Letzten bedeutet.
Die Bischöfe werden ja jetzt eine Nachlese machen in Fulda über das, was eben in Frankfurt passiert ist vor gut 2 Wochen. Erwarten Sie da jetzt in den Tagen, die nun folgen, eine echte Reflexion über die Frage von Machtausübung oder Machtverteilung in deutschen Bistümern?
Ehrliche Antwort, nein. Ich glaube auch nicht, dass bei Bischöfen unser Buch wirklich für Furore sorgt, weil ich davon ausgehe, dass den Herren diese Berichte bekannt sind und dass das im Auge des Orkans dafür sorgt, dass man systemische Veränderungen anregt von oben her. Das glaube ich schon zweimal nicht, weil das ist ja in den letzten 12 Jahren auch nicht passiert. Man kann erst wirklich in die Veränderung gehen, wenn man dem, was einem berichtet wird, eine Wertschätzung und eine Vorurteilsfreiheit entgegenbringt. Und wenn man das, was dort erlebt wurde, als zum System dazugehörig begreift und sagt, diese Erfahrung gehört zu der Kirche, wie sie sich jetzt zeigt und wie sie reformierungsnotwendig ist.
Jetzt haben Sie in Ihrem Buch Heillose Macht Berichte gesammelt. 50 Berichte von Betroffenen kirchlicher Machtausübung, und zwar von Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Kirche. Was haben die Ihnen erzählt?
Ja, das sind 50 mutige Männer und Frauen gewesen, die von erlebter Willkür im kirchlichen Dienst sprechen, schreiben, von Angst, von Leid, von intransparenten linken Spielen der Macht, die im Mantel der Freundlichkeit, so ist ein Titel eines Beitrags, auf der Vertrauensebene abliefen. Und die spezielle Spielarten der katholischen Führungs- in Anführungsstrichen Ethik einfach offenlegen. Ähnlich wie es milieuspezifische Bedingungsfaktoren für die sexualisierte Gewalt gibt, gibt es eben auch kirchenspezifische Bedingungsfaktoren für diese Art von heilloser Macht. Und das Perfide liegt ja darin, dass der Auftrag des Amtes und damit von oben nach unten gebrochen, von den Bischöfen über die Priester, über die Diakone in der Vermittlung des Heiles liegt. Auch die sogenannten Laien im Kirchendienst diesen Auftrag haben, das Heil, also ist jetzt ein theologischer oder biblischer Begriff, zu vermitteln. Das heißt, platt gesprochen, dass es Menschen gut geht und dass Menschen ihr Leben freiheitlich leben dürfen. Das sollen quasi Menschen verkünden, vorleben, denen selbst die Freiheit genommen wird und die in Angst versetzt wurden und in Willkür. Und in dieser Spannung ist dieses Buch aufgefaltet.
Jetzt haben Sie gerade angedeutet, milieuspezifische Bedingungen von Machtausübung. Sagen Sie es konkret, was sind das für Bedingungen? Ich mache mal einen Vorschlag vorneweg. Dass die Sicherung des Heils da eine Rolle spielt, ist doch an sich schon eine milieuspezifische Bedingung von dysfunktionaler Machtausübung. Richtig?
Besser hätte ich es nicht sagen können. Und dass mit diesen Begriffen aber in Anführungsstrichen noch gespielt wird. Dann, dass nicht sauber getrennt wird, bin ich jetzt in einer Führungsaufgabe oder führe ich als Seelsorger? Und dann werden die Ebenen vermengt. Dann kommen Metaphern und Muster, die wir als Katholiken seit Kindesbeinen in uns tragen, nicht nur im Großhirn, sondern auch im Körper, im Leib, in der Seele, mental, und die dann triggern. Ja? Also wenn zum Beispiel das, was ich erlebe, an schrägen Spielchen nicht rückgemeldet wird, weil gesagt wird, ja gut, aber der Bischof und der wird dann zornig oder was weiß ich. Also das ist transaktionsanalytisch eindeutig. Man lässt es dann zu, dass man auf die Ebene des Kleinkindes quasi zurückgeworfen wird, und diese Reflexionsleistung, die man selbst anstellt im Kleinen oder mit Kolleginnen und Kollegen, die wird aber nicht weitergegeben. Und wenn sie weitergegeben wird, dann ist es oft Unverschämtheit, und dann setzt das eine erneute unheilvolle Entwicklung in Gang, weil es nämlich dann passieren kann, solche Beispiele haben wir leider Gottes auch dabei, dass dann gar nicht mehr geantwortet wird. Das heißt, es wird schlicht und ergreifend nicht auf der Argumentationsebene geantwortet, sondern es geht immer um Macht. Das heißt, der Untergebene hat nicht gegenüber dem Überstellten quasi derart zu reagieren. Wenn er nicht gefragt wird, hat er nicht zu antworten. Seine Meinung spielt keine Rolle. Also wenn er sich von selbst aufschwingt, dann ist das quasi Unverschämtheit. Und dann so in einem Fallbeispiel bei uns kann es passieren, dass das sogar noch auf Papier gebracht wird und das geschrieben wird. Also wenn Sie so mit dem Bischof reden, und das war jetzt kein sehr unverschämter Brief, das war ein Brief, der einfach mal nach einem halben Jahr Wartezeit ohne Antwort auch mal ein bisschen deutlicher geworden ist, dann haben Sie überhaupt nicht mehr mit einer Antwort zu rechnen. Ja? Mhm. Und das sind Sachen, die einfach nur gehen in einer gewissen absolutistischen Verfasstheit, wo es auch keine Korrektur gibt. Wir dürfen nicht vergessen, bei der katholischen Kirche handelt es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die aber keine Demokratie ist, in einem demokratisch verfassten Staat. Und diese fehlende Gewaltenteilung, das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, die Gewaltenteilung ist uns in Fleisch und Blut übergegangen als Bürgerinnen und Bürger. Aber in dieser katholischen Kirche gibt es die schlicht und ergreifend nicht und ist die von den Statuten her nicht vorgesehen. Und wenn man das mal weiterdenkt, ist das schon eine Erklärung auf viele, viele milieuspezifische Geschichten, die Ihnen auf den ersten Blick vielleicht 200, 300 Jahre alt vorkommen, wo Sie denken, kann denn das heute noch sein?
Ja. Jetzt arbeiten Sie als Coach, und die Idee für dieses Buch, die ist entstanden eben im Rahmen eines Coaching-Projektes. Und da haben offenbar Menschen gezielt Hilfe gesucht, aus dem kirchlichen Kontext Hilfe gesucht, und das eben außerhalb des kirchlichen Kontextes. Und das ist ja mindestens bemerkenswert bei einer Einrichtung, die sich ja nicht zuletzt durch das Prinzip Seelsorge auszeichnen will, oder?
In der Tat, in einem Coaching-Projekt mit dem Peter Schönheit, der Outplacement-Berater in München ist, und wir beide sind im Coaching unterwegs. Bei mir ist das aus der Seelsorge hervorgegangen, und wir hatten die Situation, also dass sich schon einige kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an uns gewandt haben, jeweils, aber dass dann erstmalig eine Person, kirchlicher Mitarbeiter, sich an uns beide gewandt hat. Und ich habe dann, da ich schon mehrere Bücher geschrieben hatte, gegenüber dem Peter Schönheit das angeregt und initiiert und gesagt, das muss doch irgendwie raus, das muss doch öffentlich gemacht werden, weil es sind doch offensichtlich hier keine Einzelfälle mehr. In der Tat sehen wir beide da eine Entwicklung, das heißt, dass Leute externe suchen als Berater, obwohl die Seelsorge zum eigenen Markenkern dazugehört. Und für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich habe das selbst genossen, gehört Supervision dazu, das kriegen sie auch bezahlt. Dieser Service wird geboten. Oft sind die Supervisoren kirchliche Mitarbeiter, also Kollegen, die eine Zusatzausbildung haben, was ja alles schön und gut ist, was man auch nutzen kann. Sobald quasi ich dem System aber nicht mehr vertraue und seinen Spielern, ist es natürlich dann evident zu sagen, um einen freiheitlichen inneren Prozess auch zu leben zu können, aussprechen zu können, um voll und ganz auf die Verschwiegenheit setzen zu können, gehe ich doch dann lieber nach außen. Und das Interessante ist, dass kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offensichtlich, wenn die Not so groß ist, dann eben doch lieber sagen, ich bezahle dafür, als dass ich mich in eine eventuelle Abhängigkeit in einem System begebe, wo eben vieles auch intransparent läuft, wo auf Familie gemacht wird, wo ich nicht weiß oder doch weiß, wer mit wem irgendwie wieder verbandelt ist. Ist das so, dass diese Leute dann den Weg nach außen gehen und sich da Unterstützung holen, was ich ja großartig finde. Und unsere Aufgabe ist dann auch, eine gewisse Systemrelienz zu entwickeln miteinander, dass die Leute einfach gesund bleiben, weil das ist ja, profan gesprochen, ist das ja das Ziel von Heil, dass ich gesund bleibe und dass ich in meinem Dienst gesund bleiben darf und muss, um diesen Dienst auch adäquat und vor allem authentisch leben zu können.
Sie haben gerade die Gewaltenteilung angesprochen, die es in der römisch-katholischen Kirche natürlich nicht gibt. Verfassung oder rechtsstaatliche Verfassung ist durch Machtkontrolle ja auch charakterisiert. Lässt sich denn Macht, die ja nicht, wie gesagt, demokratisch verliehen, sondern nur sakral legitimiert wird, ist die per Definition überhaupt kontrollierbar?
So wie das System aufgebaut ist und die Macht mehr oder weniger absolutistisch von oben kommt und keine Teilung, keine Teilhabe dieser Macht vorgesehen ist, kann das vermutlich zum gegenwärtigen Stadium nur durch eine Selbstbescheidung, Selbstbeschränkung erfolgen, dass die entsprechenden Bischöfe, Dekane, Priester sagen, ich partizipiere, also ich gehe in Richtung partizipativer Führung und lass die Leute an diesen Entscheidungen mit teilhaben, nicht im Sinne eines Hörens oder Ratgebens, sondern wirklich dann, dass ich auf 2, 3 Leute höre, die davon Ahnung haben. Und wenn dann im Prinzip die 2 sagen Nein und ich sage als kirchliche Leitungsperson Ja, dann müsste man sich überlegen, ob dann nicht die Fachkompetenz das erste Argument ist und die 2 dann Recht bekommen. Zu Beginn des synodalen Weges habe ich gegenüber der Schwäbischen Zeitung gesagt, dieses Vorhaben setzt eine andere Kirchen- und Machtstruktur voraus. Und das wäre der Schritt 1. Ansonsten kann es zu einer Mogelpackung werden oder zu einem Rundweg, an dessen Ende man sagt, schön, dass wir alle zusammen waren. Aber diese Veränderung der Machtstruktur, die hat ja nicht wirklich stattgefunden. Und wenn, das sind auch meine Bedenken in Richtung eines sogenannten synodalen Rates, wenn dieser die gegenwärtige Machtverteilung legitimiert, dann habe ich da wenig Hoffnung, da habe ich da große Bedenken.
Aber ist nicht gerade die Einrichtung eines synodalen Rates, ist das nicht ein erster Schritt in Richtung Teilhabe?
Es wäre zu wünschen und ich hoffe, dass es so verstanden wird und dass es auch so aufgebaut wird. Da muss man genau drauf schauen, wenn es im Prinzip zur Legitimation dessen beiträgt, was bis jetzt war und was ja auch die große Schwierigkeit jetzt bei der 4. Versammlung war, dann ist es schwierig. Man muss genau drauf schauen, welche Bedeutung, welche Kompetenzen werden diesem Rat zugemessen und dann auch konsequent diese Sache umsetzen. Und an der Konsequenz letztlich wird dieser synodale Weg dann auch gemessen werden.
Machtausübung und Machtkontrolle in der katholischen Kirche, darüber habe ich gesprochen mit Thomas Hanstein, Mitherausgeber des Buches Heillose Macht, das Berichte von Betroffenen kirchlicher Machtausübung versammelt. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.